Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es ist eine lange Zeit, haben uns lange nicht gesehen. Ich hoffe, ich kenne Ihre Namen noch. Ich versuche es mal. Wir beginnen mal mit Frau Hoffmann zur Hochwassersituation. Genau. Bitte schön.
Ja, dazu würde ich gerne aktiv etwas sagen. Aus den Überschwemmungsgebieten erreichen uns dramatische Bilder. Das Hochwasser verwüstet nicht nur Städte, Dörfer und Landschaften, es bringt auch großes menschliches Leid. Die Verwüstungen in Österreich, Tschechien, Polen und Rumänien sind zum Teil verheerend. Wir sehen die Bilder mit Entsetzen und sind betroffen über die Nachrichten von Toten und Vermissten. Im Namen der Bundesregierung übersende ich allen Betroffenen unsere Anteilnahme und unser Beileid. Wir schauen mit Respekt und Dankbarkeit auf die Arbeit der Rettungskräfte. Die Menschen in unseren Nachbarländern, unsere Partner in Europa und auch die Menschen bei uns sollen wissen, wir beobachten die Lage sehr aufmerksam und stehen für Hilfe bereit. Auch in Deutschland steigen, wie Sie alle wissen, die Pegelstände und bedrohen Menschen, Tiere und Häuser. Wir beobachten die Lage und bereiten uns bestmöglich darauf vor. Ich danke an dieser Stelle schon einmal allen Rettungskräften und freiwilligen Helfern, die bereitstehen, den Menschen in unserem Land zu helfen. Soweit von mir.
Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
Vielen Dank. Ich möchte Ihnen eine Reise der Außenministerin in die Republik Moldau ankündigen. Heute Abend wird Außenministerin Baerbock nach Chișinău reisen, um morgen an der 5. Konferenz der Moldau-Partnerschaftsplattform teilzunehmen. Diese Unterstützungsplattform wurde im Lichte des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen auf Moldau im April 2022 auf deutsche Initiative durch die Außenministerin nach ihrer Reise ins Land zusammen mit Frankreich und Rumänien ins Leben gerufen. Die Plattform und deren Konferenzen zielen darauf ab, die Republik Moldau zu unterstützen und auf dem Weg in die EU zu begleiten. Damit stellen wir sicher, dass Moldau langfristig und nachhaltig stabil bleibt. Im Fokus der Konferenz stehen die wirtschaftliche Entwicklung Moldaus, die sichere Energieversorgung und die Rechtsstaatsreform. Zur Integration der Republik Moldau in die EU wird die Außenministerin sich am Rande der Konferenz auch im Format des Weimarer Dreiecks abstimmen. Klar ist auch, dass es um die Resilienz Moldaus gegen russische Einflussnahme gehen wird. Daher planen wir die Unterzeichnung einer bilateralen Vereinbarung zur Kooperation im Cybersektor.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Wir fangen mal mit dem Hochwasser an. Herr Eckstein hat sich zuerst hier.
Frau Hoffmann, Sie haben gerade für die Bundesregierung, Sie hatten für die Bundesregierung gesagt, Sie stehen für Hilfen bereit. Können Sie das etwas konkretisieren? Gibt es da schon Anfragen? Welche Form von Hilfe für die europäischen Nachbarstaaten können Sie sich konkret vorstellen? Danke.
Nein, Anfragen liegen bis jetzt nicht vor, aber die Kräfte des Technischen Hilfswerks der Bundeswehr, der Bundespolizei und weiterer Bundesbehörden sind ja regelmäßig bei größeren Schadenslagen unterstützend tätig und stehen bereit.
Also nur bereit beispielsweise, um Material zu schicken oder Möglichkeit auch Helferinnen und Helfer, die dann im Ausland helfen würden?
Für diese Details würde ich gerne an die Kollegin vom BMI abgeben.
Genau, wie Frau Hoffmann ausgeführt hat, das DHW ist einsatzbereit und zwar sowohl mit Technik, was wir in der Vergangenheit auch schon öfter gesehen haben, mit Pumpen, mit Ähnlichem, was auch immer gebraucht wird, als auch mit Personal, ganz konkret. Aber es gibt keine Hilfeersuchen, die ja über den EU-Katastrophenschutzmechanismus laufen müssten. Und bislang hat keines der betroffenen Länder um Unterstützung oder Hilfe gebeten.
Dann machen wir mit der Kollegin weiter.
Valerie Höhner, SZ Dossier, vielen Dank. Das Programm Natürlicher Klimaschutz wurde ja gekürzt. Vielleicht die Frage an Frau Spo und Frau Kalwey. Ist es was, wo Sie sich vorstellen können, jetzt im Rahmen der Haushaltsverhandlungen doch nochmal Änderungen vorzunehmen im Lichte dieser Hochwasserlage? Und dann vielleicht noch die Frage, wie viel Personal denn zur Verfügung steht an Frau Koch?
Wollen wir mit der praktischen Frage mal anfangen, wie viel Personal zur Verfügung steht?
Also grundsätzlich alle Kräfte des THW, die im Inland nicht gebraucht werden. Also das ist ja klar, helfen wir, wo wir helfen können. Und das auch in diesem Fall. Ich kann Ihnen da auch sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen sich auch vorbereiten auf eine mögliche Lage hier in Deutschland. Das wird alles sehr genau gemonitort und beobachtet.
Dann vielleicht zur finanzpolitischen Frage. Wer möchte denn beginnen?
Ja, ich kann da gerne was zu beitragen. So wie wir ja gerade gehört haben von der Regierungssprecherin, gibt es bislang keine Anfragen. Und vielleicht zum Haushalt, der befindet sich ja zurzeit im parlamentarischen Verfahren. Und wenn es so eine Anfrage gibt oder eine Maßnahme notwendig wäre, muss sowas natürlich im parlamentarischen Verfahren geklärt werden. Ansonsten kennen Sie ja mit Blick jetzt auf die nationalen Regelungen, die Regeln, wie sie sind, dass in erster Linie die Länder zuständig sind und der Bund ausnahmsweise finanzielle Unterstützung leisten kann. Das sind aber alles Dinge, die dann ja erstmal geklärt werden müssen.
Ergänzung durch das BMWK?
Da habe ich nichts zu ergänzen.
Dann ist die Kollegin dorthin.
Ja, dazu bräuchte ich mal das Umweltministerium zur Frage Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, wo wir da schon waren. Vielen Dank. Weil das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz jetzt schon zur Sprache kam, seit letzter Woche ist ja klar, dass ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg rechtskräftig ist, was Sie ohnehin verpflichtet nachzuschärfen im LULUCF-Sektor. Meine Frage, was planen Sie konkret an Nachschärfungen und wie kann gegebenenfalls tatsächlich auch Hochwasser dabei konkret eine Rolle spielen?
Ja, grundsätzlich, wir hatten ja in der vergangene Woche dazu auch bereits kommuniziert, dass wir zum einen zu dem Urteil keine Revision einlegen werden, weil wir haben die Begründung des Urteils entsprechend auch geprüft. Es ist so, vielleicht nochmal grundsätzlich dazu sagen, dass das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, das ist das größte Programm für den Schutz von Natur und Klima, das es jemals gab und auch also ein sehr schlagkräftiges und kraftvolles Programm, das wir aufgelegt haben. Es wird für das ANK bis 2028 über 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Und das Programm ist schon von vornherein so angelegt, dass es einen Nachsteuerungsmechanismus enthält. Also der ist von vornherein so angelegt. Den werden wir eben genau dazu nutzen, wenn es darum geht, eben um das Urteil des OVG umzusetzen. Und das ist es jetzt eben so, dass wir regelmäßig Bestandsaufnahmen machen. Eben wo stehen wir, wo sind wir, wo wollen wir hin? Und gucken dann eben und gleichen das ab. Und wenn sich dann abzeichnen sollte, dass die Klimaziele nicht erreicht werden würden, dann werden weitere Vorschläge entwickelt, wie man eben das ANK dann eben weiter anpasst. Und das wurde im ANK, also im Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, auch schon angelegt, dieser Nachsteuerungsmechanismus.
Bitte nochmal konkreter, wo werden Sie jetzt konkret nachschärfen und welche Rolle wird dabei Hochwasserschutz spielen?
Der Nachsteuerungsmechanismus sieht vor, dass ja 2025 wird man sich das anschauen. Also das ist jetzt im Programm so festgelegt, dass das 2025 so besteht. Und zum Hochwasserschutz gibt es ja eine Reihe von Maßnahmen, die wir treffen. Wir haben ja zum einen das Hochwasserschutzgesetz, das wir planen, noch in diesem Jahr eben im Kabinett verabschieden zu lassen. Dann gibt es die Klimaanpassung. Darüber hatten wir im vergangenen Woche ja schon ausführlicher darüber gesprochen. Das sind alles Maßnahmen, die auch Maßnahmen des natürlichen Klimaschutzes sind, die aber in die Breite getragen werden, auch mit unterschiedlichen Programmen, Maßnahmen, Strategien dann eben umgesetzt werden und dann in die Fläche gebracht werden. Und Hochwasserschutz ist selbstverständlich eines der Maßnahmen, die in allen Bereichen eine Rolle spielt, neben anderen.
Herr Steinhardt.
Ja, kurze Nachfrage direkt dazu, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, weitere Maßnahmen in dem Bereich sind erst ab 2025 zu erwarten. Habe ich das richtig verstanden an der Stelle? Und das Zweite ist eine rein technische Nachfrage ans BMI in dem Fall. Es gibt ja derzeit noch eine weitere Flutkatastrophe, die deutlich größeren Ausmaßes ist in West- und Zentralafrika. Gibt es dafür Anforderungen an das THW oder Ähnliche, um eben Hilfe dort zu leisten? Dort sind ja bereits mehr als 1.000 Tote zu beklagen.
Dann gehe ich gleich mal auf die erste Frage. Nein, Entschuldigung, wenn das so rüberkam, dann war es missverständlich. Es ging bei der ersten Antwort auf die Frage von Frau Büsker auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes. Und da ist es eben gesetzt, den Fall, es wäre so,
dass man eben im Landsektor Ziele nicht erreichen würde, was Prognosen eben darauf nehmen, dann würde man nachsteuern. Nein, wir haben ein kraftvolles Paket aufgelegt mit sehr vielen Maßnahmen und eben nicht nur im Bereich des Aktionsprogramms natürlichen Klimaschutz, sondern eben Klimaanpassungsgesetz, was im 1. Juli in Kraft getreten ist. Dann werden wir die Klimaanpassungsstrategie, die jetzt auch sehr bald vorgestellt wird und dann eben vom Kabinett verabschiedet werden soll in diesem Jahr, und auch das Hochwasserschutzgesetz, die Novellierung auch in diesem Jahr. Also es ist ein Bündel an Maßnahmen, die wir ohnehin schon seit sehr langem sehr intensiv und aktiv vorbereiten.
Mimi. Genau, zu den Unterstützungsersuchen ist mir nichts bekannt aus den täglichen Lageberichten, auch des THW, da habe ich jetzt nichts entnommen. Sollte es dennoch welche geben, würden wir das nachliefern.
Frau Höhn.
Frau Trom, noch eine Nachfrage. Wo liegt denn die Priorität für Sie bei der Novelle des Hochwasserschutzgesetzes?
Das sind ja verschiedene. Es ist ja das Hochwasserschutzgesetz ist ja erarbeitet worden, auch auf basierend auf Gesprächen mit den Ländern, was ja ganz wesentlich ist. Denn auch hier haben wir ja die Situation, dass die Maßnahmen dann in den Ländern eben umgesetzt werden, und das ist eben die Basis. Und da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die natürlich dieses Hochwasserschutzgesetz beinhalten wird. Wie gesagt, wir werden es jetzt bald in die Ressortabstimmung geben, damit es noch in diesem Jahr im Kabinett verabschiedet werden soll. Geht es zum Beispiel um die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, dass die klarer geregelt werden in den Ländern und dass es eben künftig solche Möglichkeiten geben soll, spezielle Gefahrenbereiche in Überschwemmungsgebieten festzusetzen. Also das sind nur so ein paar Stichworte, die es da gibt. Wie gesagt, intensive Arbeit, basierend eben mit der entsprechenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die eben schon seit längerer Zeit angedauert haben.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Hochwasser? Das sehe ich nicht. Dann gibt es Fragen zur Reise der Außenminister nach Moldau. Das sehe ich auch nicht.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt, und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann ist als nächstes die Kollegin von der Deutschen Welle zum Thema Kenia und Migrationsabkommen.
Vielen Dank. Eine Frage an Frau Dr. Koch vom BMI. Die Deutsche Welle hat unmittelbar, nachdem das Migrationsabkommen zwischen Deutschland und Kenia hier in Berlin unterzeichnet wurde, ein Interview mit dem kenianischen Präsidenten geführt, der darin seiner Hoffnung Ausdruck und seiner Überzeugung Ausdruck verlieh, dass das Migrationsabkommen 250.000 Beschäftigungsaussichten erschließen werde für junge Menschen in Kenia. Es wurde dementiert vom BMI auf Twitter, dass Zahlen gefallen seien in dem Migrationsabkommen. Ich wüsste gerne, mit welchen Zahlen, Hoffnungen, also so, dass man das bemessen kann, sind Sie denn aber Richtung dieses Migrationsabkommens unterwegs? Was erhofft sich die Bundesregierung an Zahlen?
Also vielen Dank für Ihre Frage. Es gab in der Tat gestern Berichterstattung der BBC dazu, oder am Samstag schon, mit eben diesen Zahlen, die Sie genannt haben. Die können wir so nicht bestätigen. Deshalb haben wir das auf X auch klargestellt. Das Migrationsabkommen zwischen Deutschland und Kenia enthält keinerlei Zahlen zu Fachkräften, die aus Kenia potenziell hierher kommen und hier in Deutschland arbeiten könnten. Alle Bewerber über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz müssen die Kriterien dieses Gesetzes erfüllen. Das heißt, sie müssen qualifiziert sein, sie müssen entsprechende Erfahrungen nachweisen, und es muss das entsprechende Potenzial vorhanden sein. Deshalb zu genauen Zahlen kann ich Ihnen hier nichts sagen.
Aber Sie müssen ja schon als Motivation für dieses Abkommen eine Zahl haben, die, wenn es nach Ihnen läuft, erreicht werden könnte. Wurden solche Zahlen zumindest in Gesprächen genannt?
Also das teile ich nicht, dass wir Zahlen haben müssen. Das mal vorweg. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir mit den Migrationsabkommen versuchen, beides zu realisieren, zwei Aspekte der Migration. Zum einen eben Fachkräfte und Arbeitskräfte zu gewinnen, hierher zu kommen, und eben aber auch Menschen, die kein Bleiberecht hier haben, schneller zurückzuführen. Und alle Fachkräfte kommen hierher nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das wird dann jeweils im Einzelfall geprüft. Deshalb wäre es Also ich wüsste nicht, wie man solche Zahlen jetzt im Vorfeld feststellen könnte.
Ich würde gerne noch einmal auch die Regierungssprecherin, die Stellvertretende, dazu fragen, weil sowohl Scholz als auch William Ruto haben von einer Win-Win-Situation gesprochen. Ab welcher Zahl wäre es denn aus Sicht von Olaf Scholz eine Win-Win-Situation?
Das ist jetzt ein netter Versuch, mir etwas zu entlocken, wozu ja die Kollegin aus dem BMI gerade sehr ausführlich ausgeführt hat, warum solche Zahlen jetzt nicht sinnvoll sind. Und die Win-Win-Situation bezog sich eben genau auf das, was die Kollegin dargestellt hat, nämlich, dass wir einerseits die 4 dringend benötigten Fachkräfte nach Deutschland holen können und dass andererseits Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, beschleunigt zurückgeführt werden können. Das ist Win-Win und das ist nicht mit einer konkreten Zahl zu verbinden.
Herr Steiner dazu.
Ich habe jetzt die Zahlen der Asylgeschäftsstatistik noch relativ gut im Kopf, aber nicht mehr ganz, ganz genau. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es um die 370 Asylanträge aus Kenia in diesem Jahr bislang. Heißt das, Sie gehen auch von einer Größenordnung Fachkräfteeinwanderung in ähnlicher Zahl aus? Also, und was würde das heißen? Was hat das Migrationsabkommen mit Kenia eigentlich an Aufwänden verursacht? Wie viel pro Person wäre das denn?
Mich irritiert wirklich diese Verbindung, die Sie da zwischen den Zahlen herstellen. Es gibt da keine Zahl und es gibt auch gar keine innere logische Verbindung. Deutschland braucht Fachkräfte und die kommen, wie ausgeführt wurde, nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, sollen zurückgeführt werden. Die beiden Zahlen, die da vielleicht dann am Ende sich realisieren werden, haben gar keine logische Verbindung miteinander.
Frau Hoffmann, da muss ich natürlich nachfragen, wenn Sie sagen, Sie haben keine logische Verbindung miteinander. Ich glaube, Sie waren es eben, die gerade gesagt hat, dass es ja auf der einen Seite sozusagen irreguläre Migration begrenzen soll, Rückführungsmöglichkeiten verbessern soll und auf der anderen Seite im Gegenzug ja eben die Fachkräfteeinwanderung ermöglichen soll. Also irgendwie habt ihr jetzt ein Logikproblem.
Ja, das nehme ich wahr, dass Sie dieses Problem haben. Dafür gibt es aber keinen Grund. Ich habe ausgeführt, dass es die Win-Win-Situation unabhängig von irgendwelchen Zahlen, die keinen Sinn macht zu benennen, hier darin besteht, dass wir Fachkräfte nach Deutschland holen wollen, müssen und werden und dafür ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben und das auch noch mal festgehalten haben in dem Migrationsabkommen mit Kenia und vielen anderen Ländern und andererseits Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, durch die Migrationsabkommen beschleunigt und erleichtert zurückgeführt werden können, ebenfalls unabhängig von Zahlen.
Herr Jessen dazu.
Hoffmann, können Sie mir sagen, wie man Gewinn misst und feststellt, wenn nicht in Zahlen?
Dadurch, dass der Fachkräftemangel in Deutschland sich verringert, das wäre der Win, den wir haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass die irreguläre Migration sich verringert, beziehungsweise die Zahl von Menschen, die sich in Deutschland irregulär aufhalten, verringert wird. Das wäre der Win auf der anderen Seite.
Und beides wird doch in Zahlen gemessen, oder?
Das können Sie natürlich im Nachhinein in Zahlen messen, aber hier ging es doch um die Frage, ob ich Zahlen prognostiziere ob das Bundesinnenministerium das tut. Und das macht ja eben gar keinen Sinn, sondern wir können uns hinterher angucken, wie viele Menschen gekommen sind und wie dadurch unser Fachkräfteproblem sich verringert hat und wie viele Menschen zurückgeführt werden könnten. Darüber können wir dann gerne diskutieren, wenn wir die Zahlen dann in der Rückschau haben.
Frau Markmeier. Frau Markmeier, wir sind dran.
Ja, auch noch mal kurz an Frau Hoffmann zu dem Thema. Ich verstehe das ja wahrscheinlich richtig, dass Sie sich nicht auf Erfolgsaussichten festlegen wollen. Würden Sie denn umgekehrt sämtliche Informationen und Zahlen liefern zu den Kosten dieser Programme und die jetzt zur Verfügung stellen, sodass man dann später gucken kann, mit welchem Land hat es was gekostet und was hat es gebracht?
Ich weiß nicht, wie die Kosten festgestellt werden und ob wir dazu Zahlen haben oder Erfahrungen zu anderen Migrationsprogrammen. Das übersteigt jetzt hier meine Kompetenz im Moment.
Also das fände ich in der Tat mal interessant, welche Faktoren Sie meinen, dass da eingerechnet werden müssen in die Kosten für Migrationsabkommen. Vielleicht kann ich das noch mal ein bisschen grundsätzlicher und allgemeiner einordnen, weil jetzt geht es im Moment nur um Migrationsabkommen. Das ist klar, es hat ja auch einen aktuellen Anlass. Aber diese sind eben ein Baustein von einer umfassenderen Änderung in der Migrationspolitik. Da ist eben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ein Baustein. Es gibt schnellere Asylverfahren. Dazu hat mein Kollege Herr Kall sich letzte Woche auch sehr, sehr umfangreich geäußert. Wir haben ein umfangreiches, umfassendes Rückführungspaket und wir haben nicht zuletzt, sehr wichtig, das europäische gemeinsame Asylsystem verabschiedet und sind da einen großen Schritt vorangekommen. Und da sind eben solche Migrationsabkommen wie jetzt mit Kenia ein Baustein von vielen, von dem wir uns eben einiges erhoffen. Und wir haben die ja auch nicht nur mit Kenia, wir haben die mit verschiedenen Ländern bereits abgeschlossen, die Migrationsabkommen, und sind auch mit weiteren Staaten in guten Gesprächen.
Gibt es weiter? Herr Steiner.
Ja, nur noch mal ganz kurz. Sie haben es ja sicherlich auch dabei, die aktuellen Zahlen, was denn die anderen Migrationsabkommen bislang denn so bewirkt haben. Wir haben ja gesagt, in der Rückschau lässt sich's ja vielleicht messen. Also insofern wäre ich ja dankbar, wenn wir dazu nochmal Zahlen kriegen.
Da würde ich gucken, müsste ich raussuchen, wann die genau geschlossen wurden und ab welchem Zeitraum es dann auch sinnvoll ist, eine Rückschau anzustellen. Das ist sicherlich nicht sinnvoll nach einem Monat. Also ich glaube, es braucht ein bisschen mehr Zeit. Und dann wird man da sicherlich auch drauf gucken.
Herr Jessen nochmal dazu.
Als grundsätzliche Frage, darf man davon ausgehen, Frau Hoffmann oder auch Frau Kock, dass der hauptsächliche Win für Deutschland darin besteht, dass durch diese Abkommen, durch andere Maßnahmen sozusagen es für Menschen, die überlegen, ob sie als Migranten möglicherweise auch irregulär hierher kommen, dies dann lieber unterlassen? Das heißt also, eine auf Deutsch gesagt, dass der eigentliche Win in einer abschreckenden Wirkung besteht. Früher hat die Bundesregierung in solchen Fällen davon gesprochen, dass man Pull-Faktoren bekämpfen müsse. Ist das nicht das tatsächliche Ziel und die Hoffnung, die hinter diesen Maßnahmen auch steckt?
Ich glaube, Herr Jessen, wir beide haben jetzt wirklich mehrfach dargelegt, was das Ziel dieser Abkommen ist. Und dabei würde ich auch bleiben. Deutschland braucht Fachkräfte. Und Deutschland muss irreguläre Migration oder Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, zurückführen können. Darum geht es.
Herr Kollege.
Wenn Sie erlauben, eine allgemeinere Frage zum Thema Grenzkontrollen, Migration.
Und können wir das gleich machen?
Ja, okay. Ja,
also das ist gut. Wunderbar. Aber zu den Grenzkontrollen kommen wir sicher gleich noch. Gibt es weitere Fragen zu dem Abkommen mit Kenia? Das sehe ich nicht. Dann hat die Kollegin von EFE eine Frage zu Venezuela.
Guten Tag, eine Frage ans Auswärtige Amt. Es besteht ja schon, wenn ich mich nicht irre, eine Reisewarnung. Es wird abgeraten, nach Venezuela zu reisen. Aber dieses Wochenende wurden mehrere europäische Staatsbürger verhaftet. Und ich wollte fragen, ob es Überlegungen gibt, eine Reisewarnung auszusprechen oder wie Sie die Situation momentan einschätzen. Dankeschön.
Sie sprechen Berichte zu willkürlichen Verhaftungen an übers Wochenende. Die haben wir zur Kenntnis genommen und sind natürlich auch besorgt. Grundsätzlich fordern wir die Freilassung von allen politischen Gefangenen und willkürlich festgenommenen Personen, die grundsätzliche und uneingeschränkte Achtung von Menschenrechten durch die Sicherheitskräfte. Was deutsche Staatsangehörige angeht, rufen wir alle Deutschen auf, vor allem Menschenansammlungen im Land zu vermeiden. Und grundsätzlich, wie Sie sagen, können Sie Reise- und Sicherheitshinweise bei uns auf der Webseite entnehmen. Da beobachten wir die Lage vor Ort fortlaufend für alle Länder und Länderkontexte und schildern dort die Lage, auch aktualisieren entsprechend. Für Venezuela haben wir bereits eine Teilreisewarnung, die bezieht sich auf die Grenzgebiete Venezuelas zu Kolumbien und Brasilien und aktualisieren so etwas fortlaufend.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Steiner mit einer Frage zur EU-Kommission dran.
Ja, kurz zur EU-Kommission, genau. Ich vermute mal, das geht an Frau Hoffmann, nachdem Herr Breton heute Morgen mit etwas Getöse abgetreten ist, wollte ich gerne noch wissen, ob die Bundesregierung an ihrer Kandidatin sozusagen weiter festhält. Herr Breton macht ihr ja auch schwere Vorwürfe in seinem Abschiedsbrief.
Selbstverständlich halten wir fest und ich weiß auch nicht, ob, ja, also selbstverständlich halten wir fest und ansonsten würde ich das nicht kommentieren wollen.
Trotzdem, da verändert sich ja was. Herr Breton war ja auch mit vielen der deutschen Ministerien in guten Gesprächen, so wurde es zumindest häufig berichtet. Da gibt es ja eine Veränderung. Was bedeutet der Weggang von Herrn Breton, das Verabschieden von Herrn Breton jetzt für die Bundesregierung?
Ich glaube, das ist eine Frage, die man zunächst mal an Frau von der Leyen richten müsste, die jetzt dabei ist, die neue EU-Kommission zusammenzustellen. Und wenn sie dann ihren Vorschlag vorgelegt hat, dann können wir das auch einordnen. Aber jetzt im Moment ist dafür zu früh.
Gibt es weitere Fragen dazu, Herr Jessen?
Nun ist Frau von der Leyen eben doch die deutsche Kandidatin und wird deswegen sicher von der Bundesregierung auch mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtet. Hält die Bundesregierung es für angemessen, dass die Kommissionspräsidentin die Regierung eines anderen EU-Landes Frankreich auffordert, einen Kandidaten zurückzuziehen?
Wie gesagt, ich würde jetzt den Prozess, der da im Moment in Brüssel läuft, unter der Führung von Frau von der Leyen nicht von dieser Stelle aus hier kommentieren wollen. Wir warten jetzt mal ab, wie sie ihre Arbeit dort abschließt. Und dann wird es irgendwann einen Zeitpunkt geben, da auch das einzuordnen. Aber jetzt ist es zu früh dafür.
Sind der Bundesregierung Präzedenzfälle bekannt, in denen in derartiger Weise das Benennungsrecht der einzelnen Nationen oder nationalen Regierungen seitens der Kommission so deutlich versucht wurde zu lenken?
Ich würde das, wie gesagt, jetzt nicht einordnen wollen. Und ob es ähnliche Fälle schon gegeben hat, ist ja eine genuine auch journalistische Recherche und nicht hier so sehr meine Aufgabe. Und kommentieren möchte ich das von dieser Stelle jetzt hier nicht.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Dudin dran mit einer Frage.
Neun Themen. Ja, nochmal an Frau Kock. Diesmal der Komplex Asyl, Migration. Stehen Sie dann weiter im Kontakt zur Union und führt das BMI den Dialog mit denen fort, nachdem das letzte Treffen gescheitert ist?
Also das ist jetzt sehr konkret. Das müsste ich nachhören. Grundsätzlich sind wir zu Gesprächen bereit. Das hat die Ministerin ja auch vergangene Woche immer wieder betont. Und wir sind auch daran interessiert, gemeinsam eine gute Lösung für unser Land zu finden.
Aber das aktuell, was passiert, können Sie noch nicht sagen.
Wenn entsprechende Gespräche anstehen, werden Sie sicherlich rechtzeitig davon erfahren. Davon gehe ich fest aus.
Frau Kollegin.
Claudia Kornmeier von der ARD. Am Freitag hatten sich ja die Innenminister der Bundesländer auch dazu geäußert, A- und B-Seite sehr unterschiedlich zu diesem Modell für Zurückweisungen der Bundesregierung. Sie hatten ja selber darauf hingewiesen, Sie sind an der Stelle sehr auf die Bundesländer angewiesen. Wie soll es da denn weitergehen? Warten Sie da jetzt die nächste Innenministerkonferenz ab oder soll es vorher schon Gespräche darüber geben, wie dieses Modell der Bundesregierung umgesetzt werden kann?
Also Sie können davon ausgehen, dass es vorher schon Gespräche geben wird, weil die nächste Innenministerkonferenz heißt zwar Herbstkonferenz, aber wenn ich mich richtig erinnere, findet die im Dezember statt. Das wäre noch ein bisschen arg lange hin. Deshalb sicherlich wird es da vorher Gespräche
geben. Aber es steht jetzt noch nichts fest, wann man mal zusammenkommt, nicht zusammen.
Es gibt ja fortlaufend Gespräche, sowohl zwischen der Bundesinnenministerin und den Innenministern der Länder, als auch also in alle Richtungen werden fortlaufend Gespräche geführt, ständig. Und dazu berichten wir nicht jedes Mal im Detail.
Gibt es weitere Fragen zu Migrationsgesprächen, nenne ich es mal, Herr Eckstein?
Ja, Gespräche mit den europäischen Nachbarstaaten. Das Innenministerium hat ja eingeladen, morgen zu Gesprächen mit Vertretern aus verschiedenen Staaten. Können Sie da ein paar mehr Details zu nennen, Frau Kock? Also wer da an den Gesprächen teilnehmen wird beispielsweise?
Genau, das müsste ich jetzt noch mal genauer raussuchen. Das handelt sich um den sogenannten Berlin-Prozess. Das ist eine Gesprächsrunde mit vor allen Dingen Westbalkanstaaten und verschiedenen EU-Staaten. Wenn Sie die Liste, wir haben letzte Woche auch dazu eingeladen, also es gibt eine Presseeinladung von uns. Bevor Sie nachfragen, die EU-Staaten, die beteiligt sind, sind zumindest was einen angeht, nicht mehr in der EU. Das ist auch historisch gewachsen. Das wirkt etwas drollig, aber das hat damit zu tun, dass es eben ein 10 Jahre alter Prozess ist. Es gibt regelmäßige Treffen. Vor 2 Jahren war, glaube ich, zum letzten Treffen hier in Berlin. Und morgen kommen die eben zusammen. Es sind 18 verschiedene Staaten, die da zusammenkommen und sich austauschen zu irregulärer Migration, zu Schleusungskriminalität und auch zu organisierter Kriminalität. Und da gibt es sicherlich Überschneidungen auch thematisch zwischen den einzelnen Blöcken.
Vielleicht da einmal anknüpfend, gerade Stichwort Zurückweisungen, gab es ja durchaus schon ziemlich eindeutige Reaktionen von Nachbarstaaten, unter anderem von Polen und Österreich. Wird das morgen auch Thema der Gespräche sein?
Naja, wie das immer so ist, können wir solchen Gesprächen nicht vorgreifen. Also ich kann Ihnen nicht heute sagen, was morgen besprochen wird. Die Themen habe ich benannt. Das wäre grundsätzlich ein Unterthema, was darunter fallen könnte.
Herr Kollege.
Ja, nochmal eine Frage. Das wäre vielleicht BMI und BMWK zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Grenzkontrollen, wenn es gerade geht. Da gibt es ja durchaus Befürchtungen, auch gerade natürlich in der Logistikindustrie, aber auch in vielen anderen Bereichen, dass es da Auswirkungen geben könnte, Verluste geben könnte. Was haben Sie da für Erwartungen, Befürchtungen? Wie wollen Sie das adressieren?
Also ich kann vielleicht gerne anfangen. Es sind ja nur zum Teil neue Grenzkontrollen. An etlichen Grenzen haben wir schon länger Binnengrenzkontrollen. Und diese finden, das betonen wir auch immer wieder, flexibel statt und je nach aktueller Lage und Sicherheitsanfordernissen. Das wird fortlaufend bewertet und beurteilt. Es gibt also keine flächendeckenden Kontrollen. Es steht nicht an jedem Grenzübergang ein Bundespolizist und hält den kompletten Verkehr an. Es gibt auch keine geschlossenen Grenzen, was manchmal suggeriert wird. Die Grenzen sind offen und es wird kontrolliert, wie wir im Übrigen immer an den Grenzen kontrollieren, nur jetzt eben mit etwas anderen Maßnahmen. Und vor allen Dingen mit gezielten Kontrollen, um grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und irreguläre Migration weiter zu begrenzen. Es ist uns sehr wichtig, und auch das hat die Ministerin immer wieder betont, dass dabei der Reise- und Pendlerverkehr, Wirtschaft und Handel so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Das versuchen wir, uns darum zu kümmern und achten sehr darauf.
Ergänzung durch das BMWK?
Ja, genau, ich kann gerne ergänzen. Wir schauen auch sehr genau hin, was die konkrete Ausgestaltung für Auswirkungen auf die Lieferkette hat. Aktuell können wir dazu, ist das noch nicht quantifizierbar darstellbar, sind aber natürlich auch in engem Kontakt mit den Wirtschaftsverbänden, insbesondere natürlich mit der Logistikbranche, um hier genau frühzeitig bewerten zu können, was die Auswirkungen genau sind.
Vielleicht eine Nachfrage noch zu der Begrifflichkeit smarte Grenzkontrollen, das ja von der Bundesinnenministerin verwendet wurde. Was genau bedeutet das? Können Sie es konkreter machen?
Das sind eben flexible, lageangepasste Grenzkontrollen.
Konkreter können Sie es nicht sagen.
Ich finde das ziemlich konkret.
Dann ist der Kollege mit der Frage zu den Grenzkontrollen dran. Bitte schön.
Ja, mich würde interessieren, ob Sie eigentlich diese heftige Reaktion der europäischen Partner erwartet bzw. einkalkuliert haben.
Also auch dazu hat sich mein Kollege, meine ich, letzte Woche hier schon geäußert. Wir sind auch da im ständigen Austausch und Gespräch, auch mit, also die Ministerin ist auch im Gespräch mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarländern und gleiches gilt auch für die Arbeitsebene im Ministerium.
Okay, also mit anderen Worten, das hat Sie nicht überrascht.
Ich habe dazu gesagt, was ich zu sagen habe. Wir sind im Austausch.
Danke. Frau Jäger.
Ich muss jetzt auch noch mal nachhaken zu dem Begriff smarte Grenzkontrolle. Ist damit eine mobile Schleierfahndung gemeint, im Gegensatz zu einer stationären, sporadischen Kontrolle an der Grenze?
Also mobile Schleierfahndung ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Schleierfahndung ist immer sozusagen mobil. Das macht jetzt wenig Sinn, das zu kombinieren. Es handelt sich um flexible Grenzkontrollen, die mal an diesem Ort und mal an jenem Ort durchgeführt werden. Das meine ich mit flexibel, weil es vorhin noch nicht klar genug war.
Okay, dann eine zweite Frage. Auch bei den stationären Grenzkontrollen ist ja eins mit der Schleierfahndung gemeinsam, nämlich dass Leute sporadisch rausgezogen werden und eben nicht alle Menschen kontrolliert werden. Und das wird ja jetzt hier auch nochmal der Fall sein. Gibt es bei der Bundespolizei ein Konzept, um vorzubeugen, dass dort Racial Profiling stattfindet? Gibt es irgendein Konzept, um diese Kontrollen diskriminierungsfrei zu gestalten?
Also das war zu erwarten, dass also von daher, die Bundespolizei befasst sich ja schon länger mit diesem Thema. Die Vorwürfe gibt es ja auch immer wieder. Grundsätzlich ist es so, dass die Bundespolizei dort kontrolliert, wo sie weiß, dass vermehrt irreguläre Migration stattfindet. Das sind bestimmte Grenzübergänge, das sind bestimmte Grenzverläufe und andere sind es eben nicht. und wen die Bundespolizei dann kontrolliert an der Grenze. Das kann man auch mal ganz praktisch sich angucken, wenn Sie sich anschauen, Schleuser, wer wird aufgegriffen? Das sind beispielsweise Lieferwägen. Das hat dann mit der Person des Fahrers erstmal relativ wenig zu tun, sondern mit der Herkunft, mit Kennzeichen. Es ist eine Gesamtbewertung in der jeweiligen Situation.
Es gibt also kein Konzept?
Es gibt viele Konzepte in der Bundespolizei und die Bundespolizei beschäftigt sich auch sehr intensiv damit, wie sie Kontrollen eben effektiv machen kann und gleichzeitig die Menschenrechte beachten, selbstverständlich.
Frau Höhne?
Ja, Frage direkt dazu, zu Racial Profiling. Wie wollen Sie denn diesem Vorwurf begegnen, der ja jetzt vermehrt wieder stattfinden wird? Und wenn Sie sagen, dass es auch von der Herkunft abhängt, dann kann man das ja, also Sie meinen die Herkunft der Lieferwägen wahrscheinlich, ne? Nicht die Herkunft der Fahrer.
Genau, ich habe mich gerade eben zu Lieferwägen und zu Autokennzeichen geäußert, ja.
Okay. Würden Sie denn sagen, dass Sie die Herkunft oder die scheinbare Herkunft der Fahrer oder Fahrerin nicht einbeziehen?
Also polizeiliche Maßnahmen beruhen immer auf einer Vielzahl von Informationen, insbesondere Lageerkenntnissen. Das sind, wie ich es gerade ausgeführt habe, Verkehrswege, sind Örtlichkeiten, Zeiträume, Altersstrukturen oder auch auffällige Verhaltensweisen. Dabei steht völlig außer Frage, und das betone ich hier gerne auch nochmal, dass eine rassistisch motivierte Durchführung von polizeilichen Maßnahmen überhaupt nicht akzeptabel und rechtswidrig ist. Das gilt auch für die Bundespolizei, wie für alle Landespolizeien und das Bundeskriminalamt. Das handelt sich dabei um eine besonders verachtenswerte Form der Diskriminierung, die betroffene Personen stigmatisiert und in ihrem Selbstwertgefühl erheblich verletzen kann. Und es kann, das ist jetzt vielleicht für die Personen nicht so relevant, aber für uns dann schon auch zu einer Entfremdung führen im Verhältnis zu den Sicherheitsbehörden. Wir möchten, dass die Menschen, in denen sie Sicherheitsbehörden vertrauen haben, können.
Herr Steiner.
Ja, es ist ja schön, dass es moderne Technik gibt. Man kann ja quasi live verfolgen, wo offensichtlich kontrolliert wird. Wenn ich das richtig sehe, bildet sich an den deutsch-polnischen Grenzen momentan ein deutlicher Rückstau. Und zwar an fast allen Autobahnübergängen, an den tschechischen offenbar nicht. Jetzt haben Sie eben gesagt, die wirtschaftlichen Auswirkungen sollen möglichst gering gehalten werden. Jetzt gibt es allerdings auch schon erste Berichte von Betroffenen, dass das schwierig sein wird, gerade aufgrund der vielen Grenzpendler, Handwerker, die aus Polen nach Deutschland rüberkommen vor allem. Wie wollen Sie denn damit umgehen? Das sind ja ganz praktische Fragen.
Also das ist jetzt seit heute. Es gibt auch zur Schweiz ganz, ganz viele Grenzpendler beispielsweise, auch an anderen Grenzen. Da bilden sich diese Staus nicht. Ich denke, das wird man sich genau dann an den Orten angucken, wo es zu Staus kommt und dann versuchen, dem Abhilfe zu schaffen.
Herr Kollege.
Ja, eine kurze Nachfrage noch, weil ich natürlich hellhörig geworden bin bei Transportautos, bei sozusagen Lieferwägen. Das betrifft ja natürlich die Logistik. Branche auch ganz besonders. Also ich meine, in einen LKW passen natürlich sehr viel mehr als in einen kleinen Lieferwagen. Also was wäre die Botschaft an die vielen LKW-Fahrer und an die entsprechende Logistikbranche von Ihrer Seite?
Also wir haben eine Pressemitteilung dazu rausgegeben. Wir haben jetzt mehrfach versichert, dass wir uns das genau anschauen und die Situation und die Lage beobachten. Und ich werde jetzt hier nicht sagen, in welchen Behältnissen möglichst häufig geschleust wird, welche polizeilichen Erkenntnisse wir haben. Aber Sie kennen Medienberichterstattung dazu. Daher finde ich das jetzt, habe ich dem nichts hinzuzufügen, was ich bis jetzt gesagt habe.
Frau Jäger.
Nochmal zu dem Thema Racial Profiling. Wurden die Bundespolizeibeamten im Zuge dieser neuen Grenzkontrollen an der West- und Nordgrenze, aber auch den schon bestehenden Grenzkontrollen an den Ostgrenzen zu dem Thema Racial Profiling geschult, gezielt für diese Situation an der Grenzkontrolle und jetzt nochmal im Unterschied zu Schleierfahndungen, die vielleicht innerhalb des Landes stattfinden.
Also Bundespolizistinnen und Bundespolizisten werden sorgfältig ausgewählt, werden sehr sorgfältig ausgebildet und werden dann fortlaufend fortgebildet, auch zu diesem Thema. Und sogenanntes Racial Profiling ist unzulässig und wird seitens der Bundespolizei auch so nicht praktiziert. Die Maßnahmen der Bundespolizei richten sich ausschließlich nach den gesetzlichen Befugnissen und da fortlaufend fortgebildet wird und genau darauf geachtet wird, auch innerhalb der Bundespolizei, wüsste ich nicht, warum es jetzt für diesen Einsatz eine spezielle Schulung bedarf. Es handelt sich doch eher um insgesamt wichtiges Verständnis, um ein allgemeines Berufsverständnis, was jeder Bundespolizist und jede Bundespolizistin haben sollte.
In der Polizei- und Migrationsforschung ist eigentlich Konsens, dass natürlich auch zumindest stellenweise Racial Profiling durch die Polizei und die Bundespolizei stattfindet. Wollen Sie sagen, das gibt es gar nicht? Das haben Sie ja gerade gesagt.
Ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen, Frau Jessel.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann fangen wir bei den Kollegen an. Dann fangen Sie mal an.
Und
dann
wenn das in Ordnung ist, weil Sie gerade ja den Berlin-Prozess angesprochen haben und das Treffen im Innenministerium, ich denke, die Frage geht vielleicht eher ans AA. Würde ich dazu eine Frage stellen?
Okay, dann lassen Sie uns mal gerade bei den Grenzkontrollen bleiben, auch bei den Kollegen hinter Ihnen und dann Herr Jessen.
Dimitri Blinski für RTL NTV. Meine Frage richtet sich an Frau Hoffmann. Wir konnten heute lesen, dass der Bundeskanzler die Nachbarländer alle nach und nach abtelefoniert. Wie sind denn da so die Reaktionen der Regierungschefs ganz aktuell von heute zu den Grenzkontrollen?
Ja, also das kann ich zunächst einmal bestätigen. Der Bundeskanzler hat es ja auch selbst gesagt, dass er mit dem polnischen Ministerpräsidenten, dem österreichischen Bundeskanzler und auch seinem luxemburgischen Kollegen telefoniert hat, ebenso mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, und dass er auch plant, weitere solche Gespräche zu führen, um eben die Motivation und die Situation Deutschlands zu erklären und zu erläutern. Und ansonsten würde ich jetzt, wie das bei uns so üblich ist, aus diesen Gesprächen hier nicht berichten wollen. Also ich kann da nicht jetzt ausführen, wie im Einzelnen die Reaktionen waren. Aber es geht natürlich darum, sich auszutauschen und auch Verständnis zu schaffen.
Wir hatten hier auch schon mal gehört, dass im Vorfeld dieser Kontrollen Gespräche geführt wurden und dass das durchaus schon angekündigt wurde, dass diese Kontrollen stattfinden, also dass die Nachbarländer eigentlich schon frühzeitig Bescheid wussten. Warum waren Gespräche dann ganz aktuell heute nochmal notwendig?
Meines Wissens wurden die nicht heute geführt, sondern über das Wochenende. Den Austausch auf vielen anderen Ebenen hat ja Frau Kock hier auch schon erläutert. Der findet natürlich fortlaufend statt, aber es ist dann ja doch immer auch noch mal etwas anderes, wenn der Bundeskanzler selbst mit seinen Amtskollegen dann das Gespräch sucht.
Herr Jessen.
Dass Sie aus den Gesprächen und den Inhalten nicht berichten wollen, war ja zu erwarten. Konnten denn aber in dem Gespräch die massiven Bedenken, die Herr Tusk hatte, zumindest im Vorwege, aus Sicht der Bundesregierung ausgeräumt werden?
Also Sie verstellen ja jetzt genau wieder eine Frage nach den Inhalten der Gespräche. Und es tut mir leid, aber das habe ich ja eben beantwortet.
Naja, das war nicht die Frage nach Inhalten, sondern nach Ergebnissen. Das ist für mich noch ein bisschen was anderes. Ist denn aber in diesem Gespräch, das ich glaube vorgestern stattgefunden hatte, wurde darin etwas vereinbart als Verfahren, wie nach dem Anlaufen dieser verstärkten Grenzkontrollen, ob es da ein Monitoring geben soll, einen erweiterten Austausch, ein Feedback, nach einem bestimmten Zeitraum, oder blieb das offen?
Auch das ist wiederum eine Frage nach dem Inhalt dieses Gesprächs. Und wie gesagt, meine Antwort dazu steht. Und vorgestern ist auch meine Erinnerung, ja.
Dann sind Sie dran, Herr Kollege.
Ja, und zwar, wie gesagt, zum Berlin-Prozess. Und zwar galt Deutschland ja lange als Unterstützer der Versuche des Kosovo, dem Europarat beizutreten. Da würde mich interessieren, ob das weiterhin gilt und warum das immer noch nicht stattgefunden hat, obwohl ja sich der Europarat, die Parlamentarische Versammlung, dafür ausgesprochen hat.
Also ich glaube, das sind verschiedene Aspekte. Herr Alipur, Berlin-Prozess ist ein durch die Bundesregierung und insbesondere durch das Außenministerium vorangetriebener Prozess, die Balkanstaaten im Rahmen von turnusmäßigen Konferenzen zu wichtigen grundsätzlichen Fragestellungen, die im Vordergrund stehen, zum Beispiel zu einer politischen Vereinbarung zu bringen, um einen Annäherungsprozess dieser Länder an die Europäische Union voranzutreiben. kann jetzt noch nicht konkrete Ankündigungen machen, aber in den turnusmäßigen Berichten und auch Konferenzen stehen verschiedene Schwerpunkte im Vordergrund. So dieses Jahr zum Beispiel der Aktionsplan für den gemeinsamen regionalen Markt. Auch immer wieder stehen Versöhnungsaspekte im Vordergrund natürlich, die eine sehr gewichtige Rolle spielen und gut nachbarschaftliche Beziehungen und das Thema Jugend, Jugendaustausch. Ich glaube, die Fragestellung, die Sie gestellt haben zum Thema Europarat, insbesondere die Annahme, dass die Bundesregierung nicht mehr dies unterstützen würde, die möchte ich hier so überhaupt nicht bestätigen. Im Gegenteil, sondern es geht ja darum, dass die Voraussetzungen zu erfüllen sind. Und wir wollen Kosovo im Europarat sehen, das haben wir mehrfach gesagt. Das hat die Außenministerin beim Außenministertreffen im Mai des Europarats in Straßburg klar gesagt. Und manchmal sind das einfach auch sehr langfristige und mühevolle Prozesse, die voranzuschreiten haben.
Und wer bremst?
Also auf jeden Fall nicht wir, weil Sie das unterstellen, dass wir das nicht mehr möchten, sondern die Bundesregierung möchte Kosovo im Europarat sehen. Aber natürlich gehören verschiedene Beteiligte dazu, damit dies möglich ist. Da sind wir noch nicht. Wir stimmen uns mit den Partnern weiter eng ab im Europarat, aber auch in anderen Foren in der Europäischen Union.
Gibt es weitere Fragen zu dem Großthema Grenzkontrollen, Migration? Das sehe ich jetzt erstmal nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen und Herr Delfs ist dran.
Ja, ich habe eine Frage zu dem ganzen Themenkomplex Commerzbank. Da gibt es ja morgen eine Veranstaltung im BMWK, wo deutsche Bankchef Sewing vor Ort sein wird und auch Herr Lindner, Herr Habeck und ich glaube sogar der Bundeskanzler. Meine Frage an die drei Ministerien oder das Kanzleramt wäre, ob es da am Rande dieses Treffens morgen auch eine Unterredung geplant ist mit einem der Beteiligten.
Frau Kalwey, wer möchte?
Sie sprechen auf einer Veranstaltung an, auf einen sogenannten Startup Summit. Die Kollegin vom BMWK hat hier den richtigen Begriff dafür. Aus BMF-Seite kann ich Ihnen dazu sagen, dass da ja morgen die Initiative Wagnis und Innovationskapital für Deutschland vorgestellt wird. Das ist eine seit langem geplante Veranstaltung. Es sind meines Wissens keine Gespräche geplant, aber wie gesagt, es ist eine öffentliche Veranstaltung, seit langem geplant.
Und Herr Habeck oder der Bundeskanzler?
Ich kann mich dem nur anschließen.
Ebenso.
Genau. Darf ich nochmal nachfragen? Es war jetzt ja auch nicht, meinte ihr jetzt nicht, dass die Veranstaltung praktisch aufgrund der Commerzbank-Geschichte jetzt stattfindet, sondern eher es wäre eine Gelegenheit, sich mit dem deutschen Bankchef auszutauschen. Vielleicht nochmal ein bisschen konkreter gefragt nach der Geschichte mit UniCredit. Schaut man jetzt ein bisschen vorsichtiger drauf, was mit den noch vorhandenen Commerzbank-Anteilen geschieht und ob da möglicherweise auch die Deutsche Bank eine Rolle spielt, Frau Kalwey?
Naja, also wir haben uns hier an der Stelle ja schon geäußert, dass der Bund die Lage nun sondieren wird und analysieren wird. Und wir hatten uns an der Stelle auch dazu geäußert, dass es jetzt vorrangig Sache ist, der Gremien, der Commerzbank mit möglichen Anteilseignern gegebenenfalls zu sprechen.
Herr Wackert.
Ja, aber dann doch nochmal die Frage. Es hat ja sozusagen Gespräche gegeben, auch mit UniCredit. Heute hat der Chef sich ja auch nochmal geäußert und nochmal die Vorzüge eines Zusammenschlusses oder einer Zusammenarbeit betont. Wie sehen Sie denn das aus volkswirtschaftlicher Sicht?
Also vielleicht zu dem Punkt, es habe Gespräche gegeben. Allgemein kann ich Ihnen zur Commerzbank und auch zur aktuellen Berichterstattung dazu nochmal mitteilen, zum Prozessablauf. Nach der Entscheidung der Bundesregierung, ihren Anteil an der Commerzbank zu verkaufen, hat die Finanzagentur eine Pressemitteilung versandt mit der Absicht, allen relevanten Anteilseignern, möglichen strategischen Investoren und dem Management der Commerzbank ausreichend Zeit zu geben, sich vorzubereiten. Es wurde zudem angekündigt, dass der Verkauf im Rahmen eines marktschonenden und diskriminierungsfreien Verfahrens durchgeführt wird. Und die Bundesregierung hat dabei keinen einzelnen Investor aktiv angesprochen. Das nochmal zu dem Thema. Ich würde zudem noch ergänzen.
Ja, aber das ist ja schon ein bisschen her.
In der ich würde zudem gerne noch zu der Berichterstattung ergänzen, weil Sie auch Gespräche ansprechen, dass es bei solchen Transaktionen üblich ist, im Rahmen des Verkaufsprozesses mögliche Investoren anzusprechen. Dies wurde geschehen durch die, ist geschehen durch die von der Finanzagentur beauftragte Investmentbank. Die hat verschiedene Investoren kontaktiert, unter anderem auch die UniCredit Group. Dieses Verfahren dient dazu, das Marktumfeld am Tag der Transaktion einschätzen zu können. Die Einladung in diesem Prozess kann von einem professionellen Investor nicht als Einladung des Bundes verstanden werden, Anteile der Commerzbank zu erwerben. Da handelt es sich um eine Missinterpretation. So viel zum Thema Gespräch.
Und danach? Also nach dem bekannt geworden ist, das ist ja alles jetzt im Vorfeld gewesen, der des Kaufs.
Genau, dazu hatte ich mich hatte ich mich in der REGPK am vergangenen Freitag auch schon zu geäußert und da gibt es keinen neuen Stand.
Und zur zweiten Frage?
Was war Ihre zweite Frage? Gespräche?
Ja, die Einschätzung das, was heute der UniCredit-Chef hier nochmal angesprochen hat.
Dazu habe ich mich ja auch schon geäußert, nämlich, dass der Bund zurzeit dabei ist, die Lage zu bewerten.
Herr Schnell.
Ja, nur eine Verständnisnachfrage, Frau Kahl, weil nicht, dass es ein überspezifisches Dementi an der Stelle war. Sie haben gesagt, die Bundesregierung hat niemanden aktiv angesprochen. Wurde die Bundesregierung denn angesprochen von anderer Seite?
In diesem Verfahren ist die Bundesregierung nicht der zuständige Akteur, sondern die Finanzagentur. Und darauf haben wir auch immer verwiesen, dass die Finanzagentur der zuständige Akteur ist. Und diese hat dann auch alle Interessenten, die nachgefragt haben, entsprechend darauf verwiesen, dass es sich um einen diskriminierungsfreien Prozess handelt.
Frau Kalver, damit ich das richtig verstehe. Das heißt, die Bundesregierung wurde angesprochen, hat aber dann auf die Finanzagentur verwiesen.
Das müsste ich nochmal konkret klären. Aber wie gesagt, die Bundesregierung ist in dem Fall nicht der zuständige Akteur.
Gibt es weitere Fragen? Herr Delfs.
Herr Delfs.
Herr Delfs, ja.
Frau Hoffmann, nochmal eine Frage. Es gab immer wieder, war davon die Rede, dass der Bundeskanzler eigentlich die Schaffung eines größeren deutschen Finanzinstituts anstrebt. Hat er eigentlich diese Pläne jetzt aufgegeben? Weil wenn das weiter mit UniCredit in die Richtung läuft, sind ja diese Ziele im Grunde obsolet geworden.
Ja, auch da kann ich nicht mehr sagen als das, was Frau Kalwey bereits gesagt hat, nämlich dass wir uns das jetzt anschauen und das bewerten und dann wird damit natürlich auch eine Meinungsbildung einhergehen.
Darf ich nochmal erfragen? Es gibt ja immer wieder Berichte, dass das Finanzministerium, das Kanzleramt da nicht ganz deckungsgleiche Ansichten haben, was die Ziele angeht, was mit den weiteren Teilen der Commerzbank-Anteilen passieren soll. Dementieren Sie diese Berichte oder gibt es da unterschiedliche Bewertungen?
Ja, ich würde mich jetzt zu so einem internen Austausch und Abläufen hier nicht einlassen wollen.
Gibt es weitere Fragen zur Commerzbank? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Jäckel dran. Einem neuen Thema.
Ich bräuchte einmal das BMBF.
Bitte?
Ich bräuchte einmal das Bildungsministerium.
Das Bildungsministerium.
In Wirecards der Führungsebene des BMBF, die der ARD-Hauptstadtredaktion vorliegen, wurde der offene Brief der Wissenschaftler diskutiert und auch über mögliche potenzielle Handlungswege geschrieben. Das wurde gerade erst veröffentlicht. Hält das BMBF danach weiterhin an der Darstellung bzw. an der Behauptung fest, die Wirecards dienten ausschließlich der privaten Kommunikation?
Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Dazu kann ich nur sagen, die Ministerin hat sich dazu erst kürzlich letzte Woche im Ausschuss geäußert. Es handelt sich um persönliche Kommunikation. Konkrete, angebliche persönliche Kommunikation kommentieren wir nicht. Und im Übrigen weisen wir darauf hin, dass sie sich nicht im Widerspruch zur bisherigen Sachdarstellung stehen würden.
Naja, also sie behauptet oder das Ministerium behauptet, dort würde nur private Kommunikation stattfinden. Jetzt wurde aber ganz klar, in dieser Recherche ist ganz klar rausgekommen, dass dort über den offenen Brief und über mögliche Konsequenzen daraus
gesprochen wurde. Sabine Döring schrieb zum Beispiel, meine Vermutung ist, dass im Blick auf Wissenschaftsfreiheit rechtlich eine Lücke besteht. Ich gehe dem mal nach. Also das, da geht es ja ganz klar um Prozesse, die mit der ministeriellen Arbeit zu tun haben. Wie können Sie sagen, das wäre eine private?
Ja, danke für die Nachfrage. Dazu kann ich sagen, auch Amtsträgerinnen und Amtsträger haben die Möglichkeit, sich außerhalb des Verwaltungshandelns oder eines Verwaltungsverfahrens persönlich über dienstliche Angelegenheiten auszutauschen. Dies kann in Gesprächen, telefonisch oder in einer digitalisierten Kommunikationswelt natürlich auch über SMS oder Chats verfolgen. Solche Kommunikation wird nicht dadurch zur dienstlichen Angelegenheit, dass sie typischerweise vor allem ministeriumsinterne Angelegenheiten betrifft. Genau, darüber hinaus konkrete, angebliche persönliche Kommunikation kann ich leider nicht weiter kommentieren.
Herr Eckstein dazu.
Direkt anknüpfend, was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass Ihr Ministerium und die Ministerin sowohl die Öffentlichkeit als auch den Bundestag wissentlich falsch über den Inhalt informiert hat? Sie haben es ja jetzt nochmal gesagt, es sei ein privater Charakter dieser Gespräche. Das, was jetzt am Wochenende aber ja von verschiedenen Medien ausführlich berichtet wurde, zeigt, dass es ganz klar um dienstliche Angelegenheiten in diesen Chats ging.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Die Interpretation kann ich mir natürlich nicht zu eigen machen. Genau, ich sprach von persönlicher Kommunikation. Da kann ich Ihnen nur antworten, dass die Ministerin sich dazu geäußert hat im Ausschuss, mehrfach darauf hingewiesen hat, dass was veraktet werden muss, auch veraktet wird. Dazu ist Transparenz hergestellt worden und das ist auch ein normales Prozedere in einem Ministerium.
Danke. Direkt nachhakend, wird diese Kommunikation, die ja jetzt auch durch die Medienberichte bekannt geworden ist, wird die noch veraktet oder wurde die bereits veraktet? Und noch eine Frage dazu, auch in diesen Chats geht es ja um den Hinweis der Ministerin direkt an Frau Döring, dass eine Entschuldigungsmail bis 11 Uhr, glaube ich, veröffentlicht werden solle. Warum wurde Frau Döring hier auch von der Ministerin unter Druck gesetzt?
Es haben zwei Fragen nochmal gestellt. Die erste war nochmal die Frage nach der Veraktung, nicht wahr? Da kann ich tatsächlich einfach nur wiederholen, was ich gerade auch schon mal gesagt habe. Die Ministerin hat mehrfach darauf hingewiesen, auch in dem Ausschuss, was veraktet werden muss, wird auch veraktet. Dem kann ich nichts weiter hinzufügen.
Das heißt, die Chats werden nicht veraktet?
Ich kann mich nur dazu äußern, das, was veraktet werden muss, was Relevanz hat, wird auch veraktet. Und Ihre andere Frage war, glaube ich, nochmal nach
der Entschuldigungsmail.
Genau, nach der Entschuldigungsmail. Also das Verwaltungsgericht Minden hat auch in seinem Beschluss festgestellt, dass die Antragstellerin sehr wohl Einfluss auf die Gestaltung dieser E-Mail hatte. Und darüber hinaus kann ich mich dazu auch wiederum nicht äußern. Auch das ist wieder persönlich.
Herr Steiner.
Frau Hoffmann, der ganze Eindruck, den die Affäre hinterlässt, ist ja einer, dass es ehrlich gesagt den Ministern und den Führungsriegen der Ministerien anheimgestellt ist, was dann veraktet wird, was dem Bundestag vorgelegt werden muss. Da würde ich gerne wissen, ob der Bundeskanzler das für gutes Regierungshandeln und entsprechende Geschäftsordnung empfindet.
Ich verstehe das so, dass es klare Regeln dafür gibt, was veraktet werden muss und was nicht. Und dass man sich an diese Regeln auch zu halten hat und das tut.
Und das sieht der Bundeskanzler auch nach wie vor bei den Geschehnissen im Bildungs- und Forschungsministerium?
Also ich habe jetzt über konkrete Veraktungsvorgänge im Bildungsministerium mit dem Kanzler nicht gesprochen.
Frau Jäckel.
Ich habe gerade eben schon gesagt, Sabine Döring schrieb in den besagten Wirechats, meine Vermutung ist, dass mit Blick auf die Wissenschaftsfreiheit rechtlich eine Lücke besteht. Ich gehe dem mal nach. Warum hat die Ministerin an diesem Zeitpunkt noch nicht interveniert? Zumindest muss sie ja irgendwie hier schon gewusst haben, dass Döring eine rechtliche Prüfung mit Blick auf die Wissenschaftsfreiheit vornehmen will. Und danach will sie aber überhaupt nichts mehr gewusst haben von diesem ganzen Vorgang.
Ja, also diese Interpretation kann ich mir nicht zu eigen machen. Dazu haben wir auch oft, also wirklich schon mehrfach hier irgendwie geäußert, dass es eine Frage, die immer wieder gestellt wird, wann die Ministerin informiert wurde. Und da kann ich tatsächlich einfach nur weiter sagen, dass die Ministerin im Laufe nach der NDR-Recherche informiert wurde. Und deswegen ihre Interpretation nicht zutreffend ist.
Aber sie muss ja hier, also sie hat ja aus dieser Nachricht schon gesehen, dass so eine Prüfung mit Blick auf die Wissenschaftsfreiheit und die rechtliche Lücken hier schon in Erwägung gezogen werden. Das wusste sie ja hier schon.
Das kann ich dem nicht entnehmen und kann mich dazu auch nicht weiter äußern.
Herr Jessen.
Sie haben eben ja nochmal ausgeführt, dass auch Amtsträgern das Recht auf persönliche Kommunikation zusteht und dies für die Wire-Chats in Anspruch genommen. Geht also Sie, Ihr Haus, die Ministerin, davon aus, dass immer dann, wenn eine Person als Person kommuniziert, dass dies alleine schon den Begriff des Persönlichen begründet, unabhängig davon, welches der Inhalt dieser Kommunikation ist? Wenn das Ihre Definition ist und das ist die Logik dessen, was Sie eben gesagt haben, dann gibt es praktisch keine dienstliche Kommunikation mehr, sofern darüber von Personen kommuniziert wird.
Ich kann, die Frage war jetzt an mich gestellt,
an das die war an Sie gestellt, ob mein Verständnis dessen, was Sie bzw. die Ministerin als persönliche Kommunikation bezeichnen, so richtig aufgefasst ist, dass persönliche Kommunikation alleine dadurch konstituiert wird schon, wenn eine Person kommuniziert, unabhängig vom Inhalt.
Das ist Ihre Interpretation?
Nein, das ist eine Frage. Das ist eine Frage an Sie, nicht meine Interpretation. Eine Frage an Sie.
Ich interpretierte das natürlich auch schon. Ja. Ich denke, das ist irgendwie verständlich, dass es im Rahmen eines Ministeriums oder von Vorgängen persönliche Kommunikation gibt und dienstliche Kommunikation, die sich ganz klar auf den Dienstgang, auf das Dienstgeschäft beziehen. Und diese Unterscheidung bitte ich bitte zu berücksichtigen.
Ja, in den jetzt bekannt gewordenen Wire-Chats wird ja zwischen Personen über dienstliche Inhalte kommuniziert. Möchten Sie sagen, dass dieses keine dienstliche Kommunikation war, obwohl über dienstliche Inhalte kommuniziert war?
Ich kann dazu nur wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Die Ministerin hat sich dazu im Ausschuss geäußert. Es handelt sich um persönliche Kommunikation. Konkrete angebliche Kommunikation, persönliche Kommunikation kommentieren wir nicht.
Herr Eckstein.
Frau Hoffmann, hat denn die Bildungsministerin noch das Vertrauen des Bundeskanzlers?
Ja.
Hat sich der Bundeskanzler denn über die sogenannte Fördergeldaffäre und dem, was jetzt auch am Wochenende bekannt wurde, informiert und gegebenenfalls auch eine Haltung dazu?
Natürlich nimmt der Bundeskanzler das wahr, was da an Berichterstattung ist, und natürlich nimmt er das wahr.
Herr Steiner.
So, damit ich es nochmal richtig verstehe, Sie haben jetzt nicht ausgeschlossen, dass es möglicherweise doch aktenrelevant war, aber bislang wurde es nicht veraktet, wenn ich es richtig verstanden habe?
Das habe ich nicht gesagt. Was ich gesagt habe, ist, dass die Ministerin mehrfach darauf hingewiesen hat, was veraktet werden muss, wird veraktet.
Und hier an der konkreten Stelle, wie schaut es aus? Das ist nicht veraktet worden.
Ich kann Ihnen sagen, dass alles, was veraktet werden muss, auch veraktet worden, also veraktet wird, oder das ist ein ganz normaler Vorgang, ein ganz normales Prozedere in einem Ministerium.
Frau Jäckel.
Hat sich der Bundeskanzler mit der Bildungsministerin getroffen und sich dort versichern lassen, dass ihre Darstellung dieser ganzen Causa so richtig ist?
Ja, da sind wir wieder bei dem Kapitel interne Gespräche, zu denen ich mich hier nicht äußere.
Gab es irgendeine Form von Gesprächen zwischen dem Bundeskanzler und der Ministerin zu dieser Affäre?
Also der Bundeskanzler tauscht sich ja regelmäßig mit allen seinen Ministern aus, aber über den Inhalt kann ich hier nichts sagen.
Herr Jessen.
Frau Böhm, Sie sagen, was veraktet werden muss, wird veraktet. Wer entscheidet darüber, was veraktet werden muss?
Das ist jetzt eine etwas grundsätzlichere Frage.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich würde da ehrlich gesagt einfach auch das Registraturrecht gerade ganz spontan verweisen. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen, aber ich kann Ihnen nur wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe, was veraktet werden muss, wird auch veraktet.
Naja, die Frage ist natürlich grundsätzlich, weil Sie eine grundsätzliche, mit Verlaub, Nebelwand schießen. Frau Döring hat ja in ihrer, wenn man so will, nachträglichen Remonstrierung begründet, warum nach Ihrer Auffassung die Inhalte, die dienstlichen Inhalte dieser Wire-Chats relevant und faktumsnotwendig sind. Akzeptiert Ihr Haus, die Ministerin, diese Argumentation, die inhaltliche Argumentation von Frau Döring, oder akzeptiert sie sie nicht?
Tatsächlich, also
erstmal bitte ich darum, dass wir ministeriumsinterne Vorgänge nicht kommentieren können. Und was Sie auch gerade letztendlich berührt haben mit Ihrer Frage, ist auch ein laufendes Verfahren. Dazu kann ich mich genauso wenig äußern. Danke.
Herr Steiner.
Ich probiere es nochmal beim Thema, was wird veraktet. Normalerweise gibt es Regeln dafür in einem Haus. Sie haben gerade darauf hingewiesen, Registratur und so weiter. Das Problem ist ja, dass ich nur verakten kann, was überhaupt bekannt ist. Inwiefern hat die Ministerin, haben die anderen Beteiligten, die die Wirechats benutzt haben, überhaupt dem Haus Kenntnis gegeben, dass es sich hierbei um Kommunikation handelt, von der Teile möglicherweise aktenrelevant sind?
Auch zu dieser Frage kann ich leider nicht mehr sagen, als was ich schon gesagt habe, und bitte dafür um Verständnis.
Das Verständnis ist in engen Grenzen. An der Stelle würde ich doch um eine Nachlieferung bitten, damit Sie erklären, wie das Prozedere im konkreten Fall im BMBF stattgefunden hat, um festzustellen, ob die Wire-Kommunikation aktenrelevant ist oder nicht. Vielen Dank.
Gut, das nimmt das Ministerium sicher mal mit. Dann gibt es weitere Fragen zu diesem Thema. Dann ist Frau Höhne dran. Im neuen Thema.
Ich wollte das BMFSFJ etwas fragen. Es gibt ein Bündnis, das nun fordert, eine Entkriminalisierung des Abtreibungsparagrafen. Ich wollte fragen, ob das BMFSFJ dazu Gedanken hat und auch, ob das BMFSFJ über den Hashtag Tradwife schon mal gesprochen hat. Gibt es da eine Position der Bundesregierung, ob das zuträglich ist der Jugend und der Frauen? Vielen Dank.
Da sind Sie, ja. Da, Entschuldigung, ich denke immer noch
die andere Seite. Ja, dazu kann ich gerne was sagen.
Mein Fehler.
Kein Problem. Die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin hat ja im April, wie Sie sicherlich wissen, einen Abschlussbericht vorgelegt, und darin empfiehlt sie, den Abbruch einer Schwangerschaft in den ersten 12 Wochen zu entkriminalisieren. Für die betroffene Schwangere wie für das medizinische Personal. Auch die Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz hat sich fast einstimmig für die Legalisierung ausgesprochen. Das ist sozusagen der Stand. Die Bundesregierung prüft nun diese Empfehlungen. Die werden derzeit noch geprüft, und zum weiteren Vorgehen können wir erst nach Abschluss dieser Prüfung dann genaueres sagen. Und sobald das abgeschlossen sein wird, können Sie davon ausgehen, dass wir Sie da rechtzeitig informieren.
Und wahrscheinlich haben Sie sich keine Gedanken zu Tradwife gemacht.
Da, wie gesagt, also da kann ich Ihnen jetzt momentan noch keinen aktuellen Stand zu sagen. Richtig.
Danke.
Gibt es Frau Markmeier dazu? Bitte schön.
Nur eine Nachfrage. Was genau prüft denn das Ministerium? Wie lange dauert das?
Also das ist ja ein umfangreicher Bericht, der da vorgelegt wurde. Das heißt, es gibt also sozusagen, das muss man sich genauer anschauen. Das ist jetzt nicht in wenigen Tagen oder Wochen gemacht. Einen konkreten Zeitpunkt kann ich Ihnen jetzt nicht nennen.
Dann steht auf meiner Liste nochmal Herr Jess mit einem neuen Thema.
Ja, die Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Als für Rüstungsexporte zuständiges Haus. Sie kennen die Berichte vor allem österreichischer Medien, dass Deutschland seit März dieses Jahres praktisch keine Kriegswaffenexporte an Israel mehr genehmigt habe. Diese Berichte sind mit präzisen Zahlen unterlegt. Deswegen ist davon auszugehen, dass sie zutreffend sind. Worin ist dieser Sachverhalt begründet? Warum hat Deutschland seit März keine Kriegswaffenexporte nach Israel mehr genehmigt?
Zu den genannten Zahlen in dem Bericht kann ich erstmal nichts sagen. Grundsätzlich wissen Sie, dass wir Genehmigungen für Rüstungsexporte und die Erteilung dazu immer im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen machen. Das heißt, dass wir tatsächlich den einzelnen Fall jeweils prüfen. Genau, alles Weitere sonst könnte jedenfalls die Kollegen vom Auswärtigen Amt noch ergänzen.
Ja, Sie sind dann aber eben doch das zuständige Haus, auch mit den Zahlen. Die vorgelegten Zahlen sehen so aus, dass im Vergleich zum Messzeitpunkt des Vorjahres
wo die Rüstungsexporte in Höhe von gut 300 Millionen genehmigt worden waren, bislang lediglich 15 Millionen genehmigt worden sind. Das ist ein Zwanzigstel des Volumens. Und das bedeutet ja auch, in der Summe der Einzelfälle wurden Genehmigungen versagt. Und da möchte ich dann doch gerne wissen, warum war das so?
Also es sind immer Entscheidungen der gesamten Bundesregierung, die Genehmigungen. Mehr kann ich Ihnen dazu tatsächlich an der Stelle nicht sagen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Dudin dran mit einem neuen Thema.
Ja, ich halte es kurz. Das ist eine Frage an das Auswärtige Amt zum aktuellen Stand im Libanon. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie viele deutsche Staatsbürger auf der Krisenvorsorgeliste Elefant noch stehen. Und im August wurden von Deutschland Fähren für eine mögliche Evakuierung reserviert. Das sollte 45 Tage gehen. Wie ist da der Stand? Wird das verlängert oder also wie geht's jetzt weiter?
Also grundsätzlich beobachten wir natürlich die Lage in Libanon weiter. Die Berichte über weiterhin Hisbollah-Raketen, die auf israelisches Staatsgebiet niedergehen und umgekehrt israelische Gegenwehr, ist natürlich eine Lage, die das Gegenteil von dem ist, was wir gesagt, schon regelmäßig gesagt hatten, dass in dieser angespannten Situation Deeskalation das Gebot der Stunde und notwendig ist. Meine Kollegen, die jetzt hier gerade aufmerksam mitlauschen und zuhören, sagen, dass ungefähr über 1.000 Deutsche in Libanon noch auf der Krisenversorgungsliste stehen. Und ich glaube, zu weiteren Aspekten würde ich dann an den Kollegen des BMVG weitergeben.
Dass die Bundeswehr ständig lageangemessen sich auf Evakuierungen einstellt, ist hier bekannt. Und entsprechend kann ich da auch keine Neuigkeiten hinzufügen.
Aber die Fähren sind weiterhin, haben Sie in der Hinterhand, oder?
Also die liegen nicht in Verantwortung des BMVG.
Ich habe es akustisch.
Die liegen nicht in Verantwortung des BMVG.
In wessen Verantwortung liegen die?
Ich weiß nicht, wer die anmietet, aber wir würden die natürlich, wenn sie dann von anderen Ressorts bereitgestellt werden, mit in die Evakuierungsplanung mit einbeziehen. Aber die Anmietung dieser Fähren liegt außerhalb unserer Zuständigkeit.
Also die Unterrichtung an den Bundestag kam vom Finanzministerium. Können Sie was dazu sagen?
Nee.
Vielleicht nachliefern?
Kriegen wir im Laufe der Pressekonferenz ja noch einen Hinweis. Dann gibt es weitere Fragen zu dem Thema ansonsten. Das sehe ich nicht, dann ist der Kollege dran.
Ja, eine Frage ans Verkehrsministerium. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat heute Morgen beklagt, dass durch die Eigenkapitalerhöhung bei der DB Infrago es in den kommenden 2 Jahren zu einem Anstieg der Trassenpreise bei der Bahn um etwa 25% kommen wird. Jetzt hat der Verband vorgeschlagen, dass man die ganze Thematik Trassenpreise wegen der damit steigenden Preise für Güterverkehr, für Personennahverkehr, für Fernverkehr, fürs Deutschlandticket nochmal neu regelt und neu diskutiert. Sind zwei Vorschläge im Rennen, einmal eine Neujustierung und einmal eine gänzliche Neuberechnung. Wie steht das Verkehrsministerium dazu?
Ich kann Ihnen ganz allgemein sagen, und vielleicht auch nochmal die allgemeine Situation schildern, dass es so ist, dass der Bund in einem nie dagewesenen Maße in das deutsche Schienennetz investiert. Und dieses Geld wird auch dringend gebraucht, um unter anderem die aktuell laufende oder angestoßene Generalsanierung des Schienennetzes zu heilen. Und das ist ja über die vergangenen Jahrzehnte verschlafen worden. Wir haben natürlich auch die Auswirkungen und die Nebenwirkungen im Blick. Und es ist so, dass zum einen durch die Kombination aus Eigenkapital und Darlehen die Auswirkungen auf die Konzernverschuldung, aber auch auf die Trassenpreise gelindert werden. Darüber hinaus können wir auch Mittel für die Fortsetzung der Trassenpreisförderung sichern und senken und parallel die vorgeschriebene Verzinsung des Eigenkapitals der Infrago massiv abmildern. Wir stehen hier also in, wir untersuchen das genau und wir beobachten das genau und wir stehen natürlich auch in Dialog mit den Akteuren, die Sie jetzt auch genannt haben. Aber das große Gesamtbild stellt sich so dar und die einzelnen Forderungen kann ich jetzt nicht näher kommentieren.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann hat die letzte Frage für heute Herr Delf.
Ja, auch kurze Frage, Herr Kollatz. Nach der Durchfahrt der Straße von Taiwan können Sie noch mal ganz kurz sagen, was jetzt eigentlich die Reaktion der chinesischen Regierung darauf gewesen sind. Gab es irgendwelche Reaktionen, vielleicht auch Frau Hoffmann oder Frau Deschauer? Was können Sie kurz mal sagen, in welche Richtung diese Reaktionen gingen?
Ja, ich kann gerne einsteigen zu den diplomatischen Reaktionen. Wird sicherlich Frau Deschauer dann was sagen. Was das Verhalten in der Straße von Taiwan anging, lag das, ich nenne es mal so, im Normbereich dessen, was wir von chinesischen Kräften, die uns ja auch beständig begleitet haben, dann erwartet haben. Da habe ich hier auch keine Besonderheiten mitzuteilen. Die Passage lief so, wie wir es erwartet haben, in der Nacht vom 13. auf den 14. Und ergänzende Wahrnehmungen könnte ich hier gar nicht berichten.
Ich kann nichts beitragen dazu. Die Durchfahrt hat stattgefunden und weiteres habe ich nicht zu vermelden.
Und ich kann, glaube ich, nur beitragen, was aber auch presseöffentlich bekannt ist, dass es eine öffentliche Äußerung der Außenamtssprecherin gab. Insofern, ich kann mich den Äußerungen von Herrn Kollatz da anschließen.
Das darf ich nochmal nachfragen. Das heißt, jetzt nachdem praktisch, ich weiß nicht, ob man es Testballon bezeichnen kann oder so. Also nachdem die Durchfahrt dann ohne große Aufsehen offenbar erfolgt ist, sieht man das jetzt als ein Beleg dafür, dass man im Grunde ohne größere Kollateralschaden diese Passage durchfahren kann. Kann man das so sagen, weil das war jetzt ja das erste Mal nach 22 Jahren, glaube ich, dass ein Kriegsschiff durchgefahren ist, ein deutsches.
Die Passage im Rahmen des Indo-Pacific Deployments hatte zum Ziel zu verdeutlichen, wie die Rechtsauffassung Deutschlands ist in Bezug auf die Freiheit der Seewege. Wir haben diese Rechtsauffassung mit der Passage deutlich gemacht und im Ergebnis ist das herausgekommen, was wir eben hier berichtet haben.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche einen schönen Tag.